dann fangen wir mal mit dem Vierer an. Wir hatten uns überlegt, dass wir einen Omnibus-Überarbeitungsstandard machen für alle die Standards, die nicht notwendigerweise ausführlich anderweitig bearbeitet werden. Dadurch sind wir darauf gekommen, mal anzugehen, den DS2, um zu vermeiden, dass ich die Runde mehrfach mache, bleibe ich dann erstmal beim DS2 hängen. DS1 haben wir ja nicht mehr. Beim DS2 hat sich letzten Endes ergeben, dass der Geltungsbereich überarbeitet worden ist. Dasselbe betrifft den DS210 und DS220, weil ja für die kapitalmarktorientierten, nicht konzernierten nunmehr im 264 auch vorgesehen ist, dass sie eine Kapitalflussrechnung machen müssen. Darüber hinaus haben wir in der Fragestellung an das geneigte Publikum mal den Vorschlag platziert, doch diesen Standard, der ja als Kapitalflussrechnung natürlich keinerlei Ansatz- und Bewertungsänderung vorsieht, an den IAS-7 anzupassen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass IAS-7 ja schon 1993 von der SEC anerkannt worden ist und insofern hier ein eigentlich ganz interessanter Präzedenzfall vorliegen könnte. Die Stellungnahmen, die nicht so furchtbar zahlreich waren, haben dieses Thema so nicht aufgegriffen und haben irgendwie doch mehr die Eigenständigkeit unserer HGB-Rechnungslegung hervorgehoben. Insofern ist zurzeit mal vorgesehen, dass beim DRS2 und 2010 und 2020 es dabei bleibt, dass wir den Geltungsbereich anpassen. Für den DRS3 hatten wir keinerlei Änderungen vorgesehen. Im Geltungsbereich ergibt sich keine Änderung, da die Segmentberichterstattung für die kapitalmarktorientierten, nicht konzernierten nach wie vor nur eine Empfehlung bleibt und eine Empfehlung immer schon vorgelegen hat, insofern da sprachlich nichts mehr aufzusatteln war. Es ergibt sich aber letzten Endes genauso die Möglichkeit, natürlich mal darüber nachzudenken, den IFRS 8, deutsche Fassung, hier ersetzend heranzuziehen. Auch das hat im geneigten Publikum nicht so furchtbar viel Widerhall gefunden, da wir hier zunächst ja mal nur die Notwendigkeiten letzten Endes abarbeiten wollten, wenn auch mit der Fragestellung vielleicht schon den Grund für die nächste Runde legen wollten, bleibt es zunächst mal dabei, dass der DRS 3 und 310 und 320 nicht angefasst wird. Wobei nochmal vielleicht als Hintergrund dazu anzuführen wäre, dass der DRS 3 schon aus der damaligen Sicht eine Mischung zwischen US GAAP und IAS 14 darstellte, in dem Sinne, dass die Segmentierung schon nach dem Management Approach gemacht wurde, dass aber der Schritt zur Angabe von Dingen nach interner Berichterstattung nicht gemacht wurde, sondern die externen GAAP noch hochgehalten wurden. Ein Thema, was ja selbst bei der Verabschiedung vom IFRS 8 nochmal wieder hochgekommen ist, allerdings auch im IFRS 8 nochmal andersrum beschieden wurde, dahingehend, dass es auch internes GAAP sein kann. Ein Thema, was wir somit möglicherweise mal auf Eis oder auf die Möglichkeit legen, aber im Moment nicht anfassen. Beim DRS 4 sind die redaktionellen Anpassungen umfangreicher, nicht zuletzt, weil eine Reihe von Ideen, die wir schon im Delege Verrenderanhang hatten, stattgegeben wurde und oder auch in dem Bereich, dass wir immer schon eine Art der Wahlrechtsausübung für die bessere gehalten haben und das nun im Gesetz nachvollzogen worden ist. Da der DRS 4 sich zunächst ja mal nur auf Unternehmenserwerbe bezieht, weil der Erwerbsvorgang Voraussetzung war nach dem alten 290, ergibt sich nun hier die Möglichkeit, mal das anzugehen, was wir immer schon vorhatten, nämlich mal den Standard zu entwickeln zur Konzernrechnungslegungspflicht und dem Konsolidierungskreis, wie es dann nach der Aufhebung der Beteiligungsvoraussetzung mal aussehen könnte, zumal das ja auch im Zweifel das Einfallstor in die IFRS-Rechnungslegung ist. Das ist dann der angedachte und auch schon auf den Weg gebrachte zweite Phasenteil. Hier im Dres 4 bleibt es bei den rein redaktionellen Anpassungen, wo auch in den angegebenen Stellungnahmen noch eine Reihe von redaktionellen sinnvollen Anpassungen hinzugekommen sind. An den DRS 5, 15 und 25 sind wir nicht rangegangen, im Zusammenhang hiermit, weil das ja Teil des DRS 5 dann ist. Ein DRS 6 haben wir nicht mehr. Im DRS 7 hält es sich relativ in Grenzen. Was anzupassen ist, das ergibt sich hier aus der veränderten Darstellung der eigenen Anteile, die wir immer schon im Abzug vom Eigenkapital hatten, was aber jetzt ja auch im HGB nachvollzogen ist. Für den DRS 8, und ich nehme mal schon mal direkt den DRS 9 mit, ergibt sich aus der Gesetzesänderung das eine oder andere auch durch Wahlrechtsabschaffung in den Überlegungen, wie es in die Phase 2 mit dem DRS 4 hereingehen kann, ist schon einbezogen worden, die tendenziell vorläufige Entscheidung, dass wir, wenn wir den DRS 4 dann zu dem Standard der Konzernrechnungslegung ausbauen, 8 und 9 mit einbeziehen. Da werden wir sicherlich nochmal dann in der zweiten Phase vom DRS 4 mit drauf zurückkommen. Insofern halten sich auch hier die derzeitigen Anpassungen auf dem redaktionellen Minimalstand. Der DRS 10 sollte zunächst nicht mit in den DRS 4 aufgenommen werden, weil wir da doch schon mit unseren grundsätzlichen Überarbeitungen relativ weiter fortgeschritten waren. Da sich das aber verzögert und wir mit dem EDRS 24 und seiner Überführung in einen neuen DRS 18 oder was auch immer erst voraussichtlich so, naja, hinter Ostern, April, Mai, Juni kommen, schien es uns angebracht, nunmehr doch auch schon mal den DRS 10 mit dem DRS 4 aus dem Verkehr zu ziehen, zumal uns relativ spät, oder ich sollte es vielleicht im Singular sagen, insbesondere auch mir, zu Bewusstsein gekommen ist, dass man ja die Billmock-Änderung durchaus, wenn auch nur insgesamt, aber schon für das Geschäftsjahr 2009 anwenden kann. Und da hier doch nicht unerhebliche, schwierige Fälle aufkommen könnten, wenn noch ein DRS 10 im Raume steht, aber bereits das neue Billmock gilt, haben wir gesagt, um da gar keine Probleme aufzubringen, räumen wir ihn halt dann doch jetzt auch schon mit ab. Beim DRS 11, den Angaben zu Related Parties, gibt es sicherlich eine Reihe von Themen, die auch schon von anderen aufgenommen worden sind. Da aber unser DRS 11 immer schon nur für Kapitalmarktorientierte gelten sollte, hätte man hier einiges umarbeiten müssen und da ja nun zwangsweise auch Anhangangaben vorgesehen sind im Billmock, sahen wir hier nicht so die ganz drängende Notwendigkeit und auch nicht unbedingt unsere Möglichkeiten, bei begrenzten Ressourcen dieses Thema mit aufzunehmen. Beim DRS 12, den Immateriellen, ist uns bewusst, dass früher oder später eine Überarbeitung stattfinden muss, denn der Schritt vom Verbot des Ansatzes der Selbsterstellten bis zum Wahlrecht ist noch ein, der über das rein redaktionelle deutlich hinausgeht. Insofern wird hier zunächst mal der DRS 12 aus dem Verkehr gezogen, aber in dem Bewusstsein, dass das nur ein erster Schritt sein kann, aber dass auch eben der etwas umfangreicheren Überlegungen bedarf, einen neuen Standard dazu aufzubauen. DRS 13 war im DRS 4 drin mit einer Anpassung zur Stetigkeit. Das ist aber im Zuge der sprachlichen Hin- und Herbewegung und Abwägung letzten Endes doch dazu gekommen, dass der Text so bleibt, wie er ist und insofern eine Umsetzung etwaiger sprachlicher Änderungen wieder aus dem Verkehr gezogen wird, denn eine angedachte Verschärfung der Stetigkeit ist im Billmock ja doch überall auch wieder mit einer Art grundsätzlich leicht angeweicht und insofern kann dem Text nach unserem Dafürhalten im DRS 13 keinerlei sprachliche Verschärfung mitgegeben werden, solange es immer noch bei einem grundsätzlich bleibt. Insofern bleibt der DRS 13 unangetastet. Beim DRS 14 zur Währungsumrechnung ist uns relativ früh bewusst geworden, dass mit der Abschaffung der funktionalen Währung durch das BILMOG unserem Standard sozusagen die Grundlage entzogen worden ist und insofern nur übrig geblieben wäre etwas zu Hyperinflation, aber ein Standard mit etwa 2 bis 3 Textziffern dann nach unserem Dafürhalten auch nicht mehr so ganz drängend ist und insofern wird auch der schlicht zunächst mal endgültig aus dem Verkehr gezogen, es sei denn, irgendwann kommen mal wieder drängende Themen zur Währungsumrechnung auf. DRS-15, verweise ich auf den nächsten Slot, sprich den DRS-5. DRS-16 ebenso, denn Konsequenzen aus Änderungen haben sich für den DRS-16 ergeben, aber die kommen aus dem 5er raus. DRS-17, Vorstandsvergütung, ist insgesamt in Arbeit. Ist vielleicht etwas, was etwas länger dauert, was aber aller Voraussicht nach auch zumindest zunächst eher dazu führt, dass der derzeitige DRS-17 etwas zu kurz springt, aber nicht in Widersprüche sich verwickelt und insofern kann da mal davon abgesehen werden, ihn sofort aus dem Verkehr zu ziehen. Und weitere haben wir nicht. Insofern lege ich dann hiermit vor, dass im DRS 4 die eben aufgelisteten zum Teil redaktionell angepasst und zum Teil aus dem Verkehr gezogen werden. Und gucke noch einmal in die Runde, ob es noch Fragen oder Wünsche oder Anmerkungen gibt oder aber ob wir hiermit bereit sind, durch den Protokollanten aufnehmen zu lassen, wie viele dafür stimmen, dass der DRS 4 so verabschiedet wird. Wenn ich in die Runde schaue, sehe ich eindeutig nur vertikale Kopfbewegungen und insofern gehe ich dann mal davon aus, dass hiermit der DRS 4 einstimmig angenommen worden ist und leite das Wort weiter an Christoph.
Ja, ich bin gebeten worden, mich doch mal freiwillig zu melden, um ein paar Worte zum DRS 5 zu sagen. Hintergrund ist eine Entscheidung des DSR im Herbst 2008, in dem wir gesagt haben, dass wir die Lageberichterstattung, also in DRS 15, grundlegend überarbeiten müssen. Dass wir aber gleichzeitig gesagt haben, dass das etwas ist, was wir nicht schaffen, rechtzeitig, um es anwendbar zu machen mit den Vorschriften zum BILMOG. Deswegen haben wir das aufgeteilt in 2 Projekte, nämlich die kurzfristige Überarbeitung von DRS 15 zur Anpassung an die neuen gesetzlichen Vorschriften und dann im zweiten Schritt die ausführliche Überarbeitung vorzunehmen. Was haben wir in dieser, ich nenne es jetzt mal Phase 1, gemacht? Wir haben uns BILMOG-Themen angeschaut, internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem bezogen auf den Konzernrechnungslegungsprozess, ist neu im Gesetz geregelt und jetzt auch in dem überarbeiteten DRS 15. Das gleiche gilt für die Corporate Governance Erklärung und auch grundsätzlicher Natur für die Möglichkeit, bezüglich bestimmter Sachverhalten vom Lagebericht auf den Anhang zu verweisen. Wir haben eingebaut unseren damaligen klarstellenden Hinweis, der damals bezogen war auf die Finanzkrise hinsichtlich Prognoseberichterstattung, der jetzt in den Standard in etwas allgemeinerer Form übernommen wurde. Wir haben dann zusätzliche Konkretisierungen vorgenommen, teilweise auch als Antwort auf Input, das wir bekommen haben in der öffentlichen Diskussion, so zum Beispiel in den Bereichen der Berichterstattung über nicht finanzielle Leistungsindikatoren, in der Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten. Und wir haben beseitigt die Pflicht zur Trennung und Unterscheidung von Risikobericht und der Berichterstattung über die Voraussichten, Entwicklung und Chancen. Wir haben eine Empfehlung gegeben zur Formulierung der Versicherung der gesetzlichen Vertreter. Das haben wir bewusst als Empfehlung formuliert und nicht als Pflicht. Und dann redaktioneller Natur haben wir den DRS 15a, die übernahmerelevanten Angaben, integriert in den DRS 15. Dadurch, dass allen die Unterlagen vorliegen, glaube ich nicht, dass ich für die einzelnen Punkte nochmal ins Detail gehen muss. Vielleicht aber noch ein paar Worte zu wesentlichen Beschlüssen nach dem Exposure Draft. Wir haben bei der Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumente die Neugliederung vorgenommen, um klarzustellen, was inhaltlich gemeint ist. Wir haben die Berichtspflicht über Art der Grundgeschäfte, Sicherungsbeziehungen und so weiter dahingehend klargestellt, dass es nicht auf bilanzierte Bewertungseinheiten begrenzt ist. Wir haben uns mit der Definition des Finanzinstruments befasst und dort Änderungen vorgenommen. Und wir haben die Forderung zu allgemeinen Angaben zu Risikoneigung gestrichen. Im Bereich internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem bezogen auf den Konzernrechnungslegungsprozess haben wir das Wesentlichkeitskriterium noch stärker betont und haben aber gleichzeitig bekräftigt, dass auch die Ebene der einbezogenen Unternehmen gegebenenfalls in die Berichterstattung einzubeziehen ist. Wir haben, wie ich gerade eben schon gesagt habe, den Bilanzeid nicht zur Pflicht, sondern nur zur Empfehlung gemacht. Wir haben bei den nicht finanziellen Leistungsindikatoren den Hinweis aus der öffentlichen Diskussion aufgenommen und den Beispielcharakter des Katalogs nochmal verdeutlicht. Schließlich haben wir Folgeänderungen im DRS 16 vorgenommen, weshalb auch der DRS 16 geändert wurde. Auch dort haben wir die Trennung von Prognose und Risikobericht als Pflicht aufgehoben und haben auch dort den Bilanzeid von einem Formulierungsgebot in eine Formulierungsempfehlung geändert. Und deswegen auch bezüglich dieses Standards zunächst die Frage, ob noch Fragen sind, Anmerkungen, Hinweise. Das ist nicht der Fall. Dann wäre die Frage, ob auch hier vertikales Kopfbewegungen erfolgen. Das ist der Fall und damit haben wir auch den verabschiedet.
Damit schließen wir dann um 9:20 Uhr die öffentliche Sitzung.